Ja, ich begrüße euch heute Morgen. Es ist ja ein bisschen ungewöhnlich, dass wir schon morgens als Sintis den Gottesdienst feiern. Meistens ist das ja immer nachmittags. Aber es freut mich auch, dass wir das mal morgens machen. Und es freut mich auch sehr, dass ich euch mal wieder sehe. Und ich bin gerne bei euch. Heute ist Karfreitag. Ein guter Freitag. Aber war das wirklich damals vor 2000 Jahren ein guter Freitag? Und ich möchte mit euch einfach mal gedanklich die Leidensgeschichte oder beziehungsweise den Leidensweg Jesu mit euch durchgehen. Gestern hatten wir den grünen Donnerstag. Jesus, der vor 2000 Jahren auf dieser Erde gekommen ist, der nur Gutes getan hat, der Menschen geheilt hat, Blinden die Augen aufgetan hat, Kinder gesegnet hat, Herzen verbunden hat, ja, für jedermann da war. Und jetzt kommt der Tag, wo er verhaftet wird. Versuchen wir mal, das gedanklich durchzugehen. Der Herr Jesus wir haben das Brotbrechen gerade gefeiert und das war sehr schön, dass wir daran denken, was der Herr Jesus für uns am Kreuz auf Golgatha getan hat. Der Herr Jesus, der ist im Garten Gethsemane mit seinen Jüngern, da hat er sich öfters aufgehalten und er betet ganz heftig, dass sein Schweiß zu Blutstropfen wurde. So eine Angst hatte der Herr Jesus, das müsst ihr euch mal vorstellen. Übrigens, dieses Phänomen ist auch nicht nur beim Herrn Jesus aufgetreten, sondern auch tatsächlich bei anderen Menschen, wo man weiß, die solche Angst haben, dass die Adern hier oben geplatzt sind. Und der Herr Jesus, der hat heftig gebetet. Und er wollte gerne, dass die Jünger mit ihm beten in seiner Anfechtung. Ja? Aber sie waren einfach zu müde. Und der Herr Jesus stellt diese Frage seinem Vater: Vater, ist es möglich, dass dieser Kelch an mir vorübergeht? Und er bekommt keine Antwort. Und dieser Kelch, er musste ihn trinken. Er wusste, wenn er diesen Zornkelch nicht austrinkt, ganz und gar für uns, dann gehen wir für ewig verloren. Das wusste der Herr Jesus. Und der Herr Jesus, der ist dort und betet, dreimal betet er. Und dann kommt der Moment, wo die Knechte des hohen Priesters Kaiphas kommen, um ihn verhaften zu wollen. Mit Judas, Ischariot. Judas kommt und verrät den Herrn Jesus mit einem Kuss. Was muss das wehgetan haben im Herzen des Herrn Jesus, dass ein Jünger, den er liebte, ihn jetzt verrät. Als er noch beim Abendmahltisch mit seinen Jüngern zusammen war, da hatte er ja gesagt, einer von euch wird mich verraten. Und alle haben sich Gedanken gemacht, ja, wer ist es? Ja, bin ich es vielleicht? Oder ist das der oder der oder der? Und dann sagt der Herr Jesus, ja, den ich das Brot gebe. Und der Herr Jesus taucht in der Schüssel dieses Stück Brot rein und steckt es den Judas in den Mund. Wisst ihr, das war ein eurytalischer Brauch, den gibt es auch heute noch. Damit hat man denjenigen gezeigt, ja, ich liebe dich. Und obwohl der Herr Jesus wusste, dass der Judas ihn gleich verraten wird, trotzdem hatte der Herr Jesus den Judas genauso lieb gehabt wie die anderen Jünger. Ja? Nicht mehr oder weniger. Der hat sie genauso lieb gehabt. Obwohl er wusste, der wird mich verraten und verkaufen. Und jetzt ist der Herr Jesus im Garten Gethsemane, da hat er sich, wie gesagt, öfters aufgehalten. Sie haben vorher noch ein Loblied gesungen. Und jetzt kommen sie mit Schwertern und mit Stangen, um den Herrn Jesus verhaften zu wollen. Und der Herr fragt, wen sucht ihr? Jesus von Nazareth. Und der Herr Jesus sagt, hier bin ich, ich bin's. Ja? Aber lasst diese gehen. Und Judas kommt, küsst den Herrn Jesus. Und dann wird der Herr Jesus gebunden und verhaftet. Wie so ein Schwerverbrecher führt man den Herrn Jesus ab. Der keine Sünde kannte, der von keiner Sünde wusste und der nie eine Sünde getan hat, der wird abgeführt wie so ein Schwerverbrecher. Und die Jünger, die haben ihn alle verlassen. Petrus hat ja noch vorher gesagt, Herr, und wenn alle dich verlassen, aber ich nicht, und wenn ich mit dir sterben muss, ja, was sagt der Herr Jesus? Petrus, dreimal wirst du mich verleugnen, ehe der Hahn kräht. Und das ist ja auch dann eingetreten. Der Herr Jesus wird abgeführt, Petrus geht hinterher, will gucken, was los ist, was jetzt mit dem Herrn Jesus passiert. Judas, Ischariot, wacht auf. Er erkennt, dass er unschuldiges Blut verraten hat und verkauft hat. Nimmt die 30 Silberlinge und schmeißt sie wieder den Priestern vor den Füßen. Wir denken ja oft immer, der Judas hat den Herrn Jesus verraten wegen der 30 Silberlinge. Er hat es vielleicht auch gemacht wegen Geld, aber ich glaube nicht, dass der Judas das letztendlich wegen dem Geld getan hat. Er hat es hinterher bereut, ja, und hat ja diese 30 Silberlinge den Leuten wieder hingeschmissen. Wenn es nur um das Geld gegangen wäre, dann hätte er nicht diese 30 Silberlinge wieder da hingeschmissen. Hätte er nicht gemacht. Interessant ist, Pastor Heinrich Kemner in Kreling, der das geistliche Rüstungszentrum in Kreling aufgebaut hat, ein sehr gutes Werk, der hat mal gesagt, ich vermute, Judas wollte den Herrn Jesus in die Enge treiben. Er wollte endlich, dass Jesus ja seine Macht und Herrlichkeit zeigt als König. Das war ja die Erwartungshaltung der Juden, dass wenn der Messias kommt, dann muss er doch als König auftreten, in Macht und Herrlichkeit, uns von den Römern befreien und so weiter. Das war ja die Vorstellung. Aber wir wissen, der Herr Jesus ist eben nicht so aufgetreten. Er kam nicht in Macht und Herrlichkeit. Er kam ganz arm in diese Welt. In eine Krippe hatte er sich reingelegt, ja, und war ganz arm. Und es kann gut sein, dass Judas tatsächlich dachte, wenn er Jesus in die Enge treibt, dann wird er sich doch wehren. Dann wird er doch endlich dieser König, dieser Messias sein, den wir doch erhofft haben. Und was macht Jesus? Er lässt sich verhaften, er lässt sich binden. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Judas das nicht kapiert hat, nicht verstanden hat. Ja? Er hatte wahrscheinlich die Erwartung, jetzt wird er doch sich wehren, und er hat es nicht getan. Und dann bereut Judas das. Wir wissen, das Ende von Judas ging nicht gut aus. Er erhängte sich. Ich glaube, wenn Judas, da hat der Jesus noch gelebt, am Kreuz hing er dort. Wenn Judas Ischariot zum Kreuz hingegangen wäre und auf die Knie gefallen wäre und hätte gesagt, Herr Jesus, bitte vergib mir. Ich bin fest überzeugt, der Herr Jesus hätte ihn vergeben. Petrus dagegen weinte bitterlich darüber, dass er den Herrn Jesus dreimal verleugnet hat. Ja? Er ist mit seiner Reue zu Gott gegangen. Das ist ja halt der Unterschied zwischen Judas und Petrus. Petrus ist mit seiner Reue zu Gott gegangen und hat bitterlich geweint. Gott hat ihn vergeben. Das tat leider Judas nicht. Und der Herr Jesus wird jetzt verhört von den hohen Priester Kaiphas. Ja, und bist du der Sohn Gottes? Und der Herr sagt, ich bin's, ja. Und er zerreißt sein Gewand, sein priesterliches Gewand, was er nie hätte machen dürfen. Übrigens haben sie gegen über 30 Punkte verstoßen, kann ich jetzt nicht alles so aufzählen, aber sie haben gegen viele Punkte verstoßen. Sie haben zum Beispiel Jesus in der Nacht, ja, verhaftet und verhört, hätten sie nie machen dürfen. Zweitens waren nicht alle Synagogenvorsteher vorhanden. Ja. Nikodemus zum Beispiel, der ja eigentlich für Jesus war, es waren nicht alle da. Und so war das so eine heimtückische Macherei. Und sie haben natürlich nur die zusammengerufen, wo sie ganz genau wissen, die werden sich so oder so gegen Jesus entscheiden. Also können wir natürlich nicht die Leute nehmen, die eventuell für Jesus sind. Weil sie hatten ein Ziel, ihn umzubringen. Und der Kaiphas, der hohe Priester, verhört ihn und fragt ihn, bist du der Sohn Gottes? Sage uns, bist du der Sohn des lebendigen Gottes? Und der Herr Jesus sagt, ich bin's. Ja, und die anderen schlagen ihn zusammen, schlagen ihn mit Fäusten, spucken ihn an. Jetzt wussten sie, sie durften kein umbringen. Nach jüdischem Gesetz hätte er eigentlich gesteinigt werden müssen. Aber sie wussten, sie dürfen nicht einen Menschen umbringen. Also was machen sie? Sie bringen ihn zu Pontius Pilatus. Pontius Pilatus kommt und er erfährt, das ist ein Galiläer. Ich bin nicht für ihn zuständig. Ja? Bringt ihn zu Herodes. Der ist dafür zuständig. Dann schleifen sie ihn zu Herodes. Und Herodes freut sich. Mensch, jetzt kommt ja endlich mal von der, von denen ich immer so viel gehört habe. Der hatte eine falsche Erwartung von Jesus. Er hatte gedacht, er tut vielleicht jetzt mal so ein Wunder für ihn. Ja, hat das halt nicht getan. Dann wird er zusammengeschlagen. Man gibt ihm ein Purpurgewand, ein Spottgewand und schickt ihn wieder zurück zu Pontius Pilatus. Und Pontius Pilatus verhört ihn ganz ausführlich, ja, kann man nachlesen, im Johannesevangelium, ganz ausführlich, wer der Herr Jesus Gott verhört. Und Pontius Pilatus, man weiß von der Historik, von der Geschichte her, ja, Pontius Pilatus hat immer mit Verbrechern kurzen Prozess gemacht. Der hat sich nicht lange aufgehalten. Aber bei Jesus merkt er, der ist irgendwie anders. Der ist unheimlich. Sogar die Frau des Pilatus sagt, habe du nichts mit diesen Gerechten zu schaffen, denn um seinetwillen habe ich übel geträumt. Sie hat ihn gewarnt. Ja? Aber er erkennt, während er den Herrn Jesus verhört, erkennt er, dass er unschuldig ist. Ich erkenne keine Schuld an ihm. Dreimal sagt Pontius Pilatus, ich finde keine Schuld an ihm. Ich finde keine Schuld. Soll ich wirklich euren König kreuzigen? Wir haben keinen König, außer den Kaiser. Das ist eigentlich eine traurige Antwort von den Juden. Eigentlich hätten sie doch sagen müssen, Gott ist doch unser König. Aber die wussten ganz genau, wie sie den Pilatus schlechtes Gewissen machen. Und Pilatus dachte, wenn ich ihn geiseln lasse, dann werden die schon Ruhe geben und dann werden sie zufrieden sein und dann werden sie diesen Menschen doch endlich gehen lassen, seinen Weg. Und was macht Pilatus? Pilatus ordnet die Geiselung an. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, ich weiß nicht, ob ihr schon mal den Film von Mel Gibson gesehen habt, Passion Christi. Der ist im Originaltitel im Aramäisch, ja, oder Hebräisch. Und da wird ja die Geiselung des Herrn Jesus ganz brutal dargestellt. Ja. Als dieser Film damals rauskam vor vielen Jahren, haben sich viele Christen über diesen Film aufgeregt. Wie kann man das so brutal darstellen? Aber dieser Mel Gibson, ja, obwohl er ein überzeugter Katholik ist, hat sich aber Gedanken gemacht. Ich glaube, viele Christen machen sich keine wirklichen Gedanken, wie brutal die Geiselung wirklich war. Ihr müsst euch vorstellen, da gab es damals eine Peitsche und in diese Peitsche, da waren Metallstücke eingeflochten. Da waren Knochenteile eingeflochten. Und jetzt wird der Herr Jesus vielleicht da an so einem Pfahl gebunden und jetzt schlägt man mit so einer Peitsche, die sogar manchmal so rumging bis zum Gesicht. Ja? Und jetzt schlägt man mit dieser Peitsche auf dem Rücken des Herrn Jesus und dann bleiben diese Teile im Fleisch stecken. Und wenn du wieder zurückziehst, ist doch klar, reißt du doch alles auf. Ja? Ich möchte nicht wissen, wie der Rücken von Herrn Jesus ausgesehen hat. Da muss schrecklich ausgesehen haben. Ich bot meinen Rücken an. Lesen wir im Jesaja. Ja? Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Speichel. Der Herr Jesus wird dort ganz brutal gegeißelt. Und wir lesen sogar im Jesaja 52, im Jesaja 53 zum Beispiel, die ersten Verse, da heißt es, er hatte keine Hoheit noch Gestalt. Er hatte kein Ansehen, ja? Damit ist aber gemeint, der Herr Jesus kam ihm nicht als König, so wie man ihn erwartet hat. Er hatte keine Gestalt, er war einfach ein armer Wanderprediger. Im Jesaja 52, das ist sehr interessant, da heißt es, sein Aussehen, ja, ich lese das mal vielleicht kurz vor, wer das mitlesen möchte, im Jesaja 52, lesen wir mal Jesaja 52, Vers 13, da heißt es, siehe, meinen Knechts wird es gelingen, er wird erhöht und sehr hoch erhaben sein, wie sich viele über ihn entsetzen, weil seine Gestalt hässlicher war als die anderen Leute und sein Aussehen als das der Menschenkinder. Sein Aussehen war hässlicher. Wisst ihr, wodurch das passiert ist? Indem man ihn brutal gegeißelt hat, indem man ihn brutal zusammengeschlagen hat, dass es unangenehm war, ja, den Herrn Jesus anzusehen. So schrecklich musste er ausgesehen haben. Nicht nur sein Rücken, sondern auch sein Gesicht. Und normalerweise war das so, dass man an der Geißelung, an der römischen Geißelung, gestorben ist. Ja? Normalerweise hätte der Herr Jesus an die Geißelung sterben können. Und jetzt wird der Herr Jesus da ganz brutal gegeißelt. Und der Herr Jesus, den setzt man dennoch eine Dornenkrone auf. Ja, er ist ja der König. Die Soldaten haben ihn verspottet. Sie setzen ihm eine Dornenkrone auf. Mit einem Rohr hauen sie richtig nochmal auf den Kopf drauf, dass die Krone ja gut sitzt. Sei gegrüßt, du König der Juden. Und dann führen sie ihn zu Pilatus. Und Pilatus führt ihn so, wie so eine Theaterfigur führt er ihn vor. Was für ein Mensch, sagt er. Wen soll ich euch denn jetzt losgeben? Barabbas, von dem gesagt wäre, er ist wegen Aufruhr und Mordes hier gefangen. Soll ich euch den freigeben? Oder Jesus, von dem gesagt wird, das ist der König der Juden. Was sagen sie? Was schreien sie? Kreuzige ihn, hinweg mit ihm, sagen sie sogar. Ich weiß nicht, vielleicht waren da auch einige Menschen, die dabei waren und gesagt haben, Jesus, gib uns Jesus frei. Ja? Das ist unser Messias, das ist unser Retter. Vielleicht waren da welche bei, da stand ja viel Volk da, die auch sich die Frage gestellt haben, warum lässt das Gott jetzt zu? Wisst ihr, der Herr Jesus, der hatte auch eine Warum-Frage auf seinem Herzen. Er sagte am Kreuz, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ja, er hatte auch eine Warum-Frage auf seinem Herzen. Und vielleicht waren da so viele bei, vielleicht Menschen, die Jesus persönlich geheilt hat, die sich jetzt die Frage gestellt haben, warum lässt das Gott jetzt zu? Er, der doch mich geheilt hat, mich blinden oder mich lahm. Das haben die auch nicht kapiert. Der hat doch nichts Schlechtes getan. Der hat doch unsere Kinder gesegnet. Hat uns zu Brot, hat uns Brot gegeben. Da waren so viele bei, da bin ich fest überzeugt, die haben das nicht verstanden. Und sie schreien alle Barabbas und Pilatus entscheidet, okay, wäscht symbolisch seine Hände in Unschuld, indem er ein Becken Wasser nimmt, taucht seine Hände da rein und will damit sagen, ich habe meine Hände nicht schmutzig gemacht an den König der Juden, obwohl er es doch gemacht hat, indem er den Herrn Jesus geißeln lassen hat. Das hätte er nicht machen dürfen. Und jetzt sagt er, nehmt ihr ihn hin und kreuzigt ihn. Und jetzt geht Jesus geht diesen Weg nach Golgatha. Und jetzt versucht mal mit mir gedanklich Richtung Golgatha zu gehen. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, jetzt geht der Herr Jesus nach Golgatha, die Dornkrone auf, der Rücken aufgeschlagen oder aufgerissen, das Gesicht so verunstaltet, dass man ihn gar nicht mehr richtig wiedererkennen konnte. Man hat ihn angespuckt, ja. Der Mann voller Schmerzen, er trägt nicht nur das Kreuz, sondern eine unsichtbare Last, die viel schwerer ist, nämlich deine und meine Sünden. Die trägt er nach Golgatha. Er brecht zusammen. Dann kommt Simon von Kyrene vom Feld. Er wird gezwungen, das Kreuz des Herrn Jesus zu tragen. Und da haben viele sich die Frage gestellt, warum muss der jetzt dahin? Warum? Und jetzt geht der Herr Jesus dorthin, er kommt nach Golgatha. Und wisst ihr, Golgatha war ja, ich war ja vor einigen Jahren in Israel, das ist natürlich nicht mehr so, wie es vor 2000 Jahren war, ein Hügel, sondern es eben und eine Halle darüber gebaut. Aber es war schon für mich was ganz Besonderes. Da gibt es halt so eine Stelle, wo man vermutet, wo die Kreuze standen. Der Herr Jesus wurde ja mit zwei anderen noch mitgekreuzigt. Und das war schon was Besonderes, Bewegendes auch für mich, da mal zu stehen, wo der Herr Jesus an mich und an dich gedacht hat. Vor 2000 Jahren. Das war schon was Besonderes. Und jetzt geht der Herr Jesus dorthin. Und man legt ihn auf das Kreuz, ja, und jetzt wird er an die Händen und Füßen ans Kreuz genagelt. Und man richtet das Kreuz auf und jetzt hängt er da. Jetzt hängt er da mit zwei anderen Übeltätern. Und dann sagt der Herr Jesus, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das war eine Warum-Frage des Sohnes Gottes. Wisst ihr, warum er diese Frage gestellt hat? Ihr müsst euch das so vorstellen, letztendlich, wir können ja gar nicht ausloten, was der Herr Jesus letztendlich durchgemacht hat. Vor allen Dingen die 3 Stunden, wo diese Finsternis über Golgatha kam. Wir können es uns ja gar nicht letztendlich, wir können es nur erahnen, aber wir können es nicht ausloten bis zum Schluss, was der Herr letztendlich für uns gelitten hat. Das kennen wir gar nicht. Aber der Herr Jesus sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das war eine Situation, die kannte der Herr Jesus nicht. Das kannte er nicht. Ich möchte mit euch kurz diese 2, 3 Verse lesen aus dem Psalm 22. Psalm 22, ab Vers 2, da sagt der Herr Jesus, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne. Mein Gott des Tages rufe ich, doch antwortest du mich nicht. Und des Nachts doch finde ich keine Ruhe. Du aber bist heilig, der du thronst über den Lobgesängen Israels. Es ist ja interessant, er schreit und bekommt keine Antwort. Wisst ihr, als er am Grab des Lazarus stand, da hebt er die Augen auf und betet, Vater, ich weiß, dass du mich alle Zeit erhörst. Alle Zeit. Und hier am Kreuz schreit er, aber seine Hilfe ist ferne. Und er sagt sogar, ja, mein Gott des Tages rufe ich, doch antwortest du nicht. Und des Nachts, doch finde ich keine Ruhe. Das sagt derjenige, der immer gesagt hat, kommet doch her zu mir, die ihr alle mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe geben für eure Seelen. Der aber hat jetzt selber keine Ruhe. Und das war eine Situation, die kannte der Herr Jesus nicht. Der Herr Jesus war immer mit seinem Vater, mit Gott verbunden. Und jetzt muss Gott ihn verlassen. Er wird verlassen und es heißt sogar im Römerbrief, er wurde zur Sünde gemacht. Vielleicht habt ihr das schon mal gelesen. Wisst ihr, das habe ich lange nicht verstanden. Und ich muss ehrlich sagen, ich kapiere das manchmal immer noch nicht. Das ist mir immer noch zu hoch. Er wurde zur Sünde gemacht. Nicht nur, dass er alle Sünden und Schuld der ganzen Welt getragen hat, sondern er wurde zur Sünde gemacht. Das heißt, er wurde in Person zur Sünde gemacht. Das kann man sich gar nicht, man traut sich das gar nicht eigentlich auszusprechen. Das heißt, er wurde das, was du und was ich an Schuld und Sünde getan habe, ja, das wurde er. Er wurde das, ja, wie soll ich sagen, das Schrecklichste, das Hässlichste, was ein Mensch werden kann, zur Sünde gemacht. Ich kann mir das nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Und da musste Gott ihn verlassen. Gott musste ihn verlassen. Wenn Gott Sünde sieht, dann sieht er rot. Jesus sagt selber im Psalm 22, du aber bist heilig, der du thronst über die Lobgesänge Israels. Du bist heilig, du bist ein heiliger Gott. Der Herr Jesus hat sozusagen die Antwort bekommen. Ja, ein heiliger Gott. Ja, Sünde trennt ja den Menschen von Gott. Und Gott ist ein heiliger Gott. Gott ist Liebe, ja, aber er ist auch heilig und gerecht. Und er musste die ganzen Sünde und Schuld der ganzen Welt tragen und dafür bestraft werden. Stellvertretend für dich und mich ist der Herr Jesus am Kreuz auf Golgatha gegangen. Eigentlich hätten wir da hängen müssen. Eigentlich hätten wir genauso das sagen müssen, was der Gekreuzigte, Mitgekreuzigte gesagt hat. Ja, der war ja einer, der gespottet hat und gelästert hat. Und dann war der andere, und du, ja, fürchtest du dich nicht? Ja, wir empfangen das, was wir verdienen. Ja, der hat erkannt, dass er dort am Kreuz hängt, das hat er verdient. Wir wissen ja, letztendlich hat er sich ja noch bekehrt. Ja? Heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein, sagt der Herr Jesus. Was für ein wunderbarer Zuspruch, sagt der Herr. Aber wir hätten dort hängen müssen. Und der Herr Jesus, wir denken ja, wenn wir an Hölle denken, denken wir ja immer gleich so an Feuerschen und Teufelschen und sowas. Aber weißt du, Gottverlassenheit ist, glaube ich, das Schlimmste überhaupt. Kein Mensch war jemals von Gott verlassen. Kein Mensch. In den Sprüchen heißt es, dass er die Sonne aufgehen lässt über Gute, über Gerechte, also über Gottes Kinder. Wir sind ja gerecht durch das Blut des Lammes, aber auch über Ungerechte. Das heißt, der Herr Jesus oder Gott tut auch den Ungläubigen etwas Gutes. Die segnet er auch. Und wie oft habe ich gehört, wenn manche sich dann bekehrt haben, oh, ich habe irgendwie gemerkt, dass Gott irgendwie doch immer bei mir war. Ja, vielleicht habt ihr das auch schon mal gehört. Ja, Gott tut auch den Ungläubigen etwas Gutes. Die sind nicht von Gott verlassen. Die sind von Gott getrennt durch ihre Sünde und Schuld. Aber sie sind nicht von Gott verlassen. Aber der Herr Jesus, der wurde von Gott verlassen. Und das ist Hölle in erster Linie. Hölle bedeutet, ja, wenn du für immer und für ewig von Gott verlassen bist. In der Hölle, da streckt Gott niemals mehr seinen Arm aus. Da schaut er niemals mehr hin. Ja. Und da, vielleicht werden dort die Seelen zu Gott schreien, aber Gott wird sie nicht mehr hören. Das ist das Schlimmste überhaupt. Der Herr Jesus hat die Hölle am Kreuz wirklich durchgemacht. Er hat deine und meine Hölle auf sich genommen am Kreuz. Und jetzt war es so, der Herr Jesus, der hängt dort, wird von Gott verlassen. Ja, er wird bestraft, er muss büßen. Er bekommt den ganzen Zorn Gottes, bekommt er ab von oben. Den Zorn, den wir eigentlich verdient haben, den hat der Herr Jesus jetzt am Kreuz spüren müssen. Und dann kommt dann in diese 3 Stunden, da wird dann, kommt dann eine Finsternis, übrigens war das keine Sonnenfinsternis. Eine Sonnenfinsternis dauert ungefähr 8 Minuten. Und das waren ja 3 Stunden. Das heißt, diese Finsternis wurde von Gott selber gemacht. Und es war nicht nur äußerlich Finsternis, sondern es war auch innerlich Finsternis in den Herrn Jesus vor allen Dingen. Es gab ja viele Geschichtsschreiber. Einer von den Geschichtsschreibern, Historiker, war ja der Josephus. Und dann gab es ja noch andere. Und ich habe mal eine interessante Aussage gehört von einem Historiker, der zu der Zeit Jesu gelebt hat und der diese Finsternis miterlebt hat. Es gibt 3 und der eine trifft den Nagel auf den Punkt. oder auf dem Kopf? Der sagt, der beschreibt die Finsternis so: Die Finsternis war so gewaltig, als wenn ein Sohn eines Gottes gestorben ist. So hatte das schriftlich festgehalten. Als wenn ein Sohn eines Gottes gestorben wäre. So eindrucksvoll war diese Finsternis, müsst ihr euch mal vorstellen. Ja, gewaltig. Und der Herr Jesus erleidet und letztendlich stirbt er am Kreuz. Jetzt war es so, der Herr Jesus ist gestorben. Jetzt war ja der Sabbat, der brach an. Ja? Das war ein hoher Festtag, der durfte nicht verunehrt werden. Also baten sie Pilatus, dass man doch bitte ihn die Beine breche. Ja? Und Pilatus willigte ein. Und dann ging der eine Soldat zu den anderen Gekreuzigten, brach ihm die Beine, haben ihm die Beine weggeklopft. Dann gingen sie zu den anderen Gekreuzigten, haben ihm auch die Beine weggeklopft. Und dadurch ist halt ein schneller Tod entstanden. Also man weiß heute, dass diese höchstwahrscheinlich erstickt sind. Die mussten sich ja immer hochbeugen, damit sie Luft kriegen. Aber wenn dann die Beine gebrochen sind, dann kannst du das ja nicht mehr tun. Also sind sie höchstwahrscheinlich ganz schnell erstickt. Und jetzt war das so, dann ging der Legionär, der Soldat, natürlich auch zum Herrn Jesus. Ja. Was hatte er vorgehabt? Der wollte natürlich den Herrn Jesus auch die Beine brechen. Aber der hat gesehen, der sagt nichts mehr, der bewegt sich nicht mehr, der muss tot sein. Aber er war sich nicht sicher, was hat er gemacht. Er hat einen Speer genommen und den Speer in die Seite des Herrn Jesus gestochen, weil er wusste, wenn ich da jetzt reinsteche, ja, und der ist wirklich tot, dann muss da Blut und Wasser rauskommen. Also so weit kannten sie sich mit der Medizin aus, diese Legionäre. Wenn da jetzt Blut und Wasser rauskommt, dann ist der tot, dann muss ich ihm nicht mehr die Beine weghauen. Ja, das heißt, der Legionär hat nicht den Speer in die Seite gehauen, um den Herrn Jesus den Rest zu geben. Das wollte er ja durch die Beine brechen tun, sondern um zu gucken, ob der wirklich tot ist. Und genau das passiert, Wasser und Blut kommt raus und er wusste, Jesus ist tot. Und jetzt wird es interessant, ihr könnt mal aufschlagen, das Markus-Evangelium. Ganz am Ende, Markus Kapitel 15 ab Vers 42 möchte ich mal lesen, nur zwei, drei Verse. Und als er schon Abend wurde und weil Rüsttag war, das ist der Tag vor dem Sabbat, kam Josef von Arimathäa, ein angesehener Ratsherr, der auch auf das Reich Gottes wartete. Der wagte es und ging hinein zu Pilatus und bat um den Leichnam Jesu. Pilatus aber wunderte sich, dass er schon tot sei, und rief den Hauptmann und fragte ihn, ob er schon lange gestorben sei. Und als er es erkundet hatte von dem Hauptmann, gab es Josef den Leichnam. Und er kaufte ein Leintuch und nahm ihn ab und wickelte ihn in das Tuch und legte ihn in ein Grab, das war in einem Felsen gehauen, und wälzte einen Stein vor des Grabes Tür. Aber Maria von Magdala und Maria, die Mutter des Josefs, sahen, wo er hingelegt wurde. Pilatus aber wunderte sich, steht da. Aber warum hat er sich jetzt gewundert? Das ist ganz einfach. Pilatus wusste normalerweise, stirbt doch einer nicht so früh. Ja? Ihr müsst euch vorstellen, der Herr Jesus wurde vormittags, man geht davon aus, so um 9 Uhr wurde er gekreuzigt, dann hang er so einige Stunden am Kreuz und dann stirbt er schon, das ist ja ungewöhnlich. Und Pilatus hat recht. Weil Pilatus wusste, ein Gekreuzigter hing mindestens 3 bis 4 Tage am Kreuz und stirbt dann an die Folgen der Kreuzigung. Das heißt, das Kreuz hat denjenigen, der dort gehangen hat, letztendlich umgebracht. Dafür war ja die Kreuzigung schließlich da. Aber Jesus stirbt schon nach einigen Stunden, das ist ja komisch. Wir haben ja gelesen, dass der Herr Jesus nicht die Beine gebrochen worden sind. Und wisst ihr, im Alten Testament, im 2. Mose, da sagt Gott sogar schon voraus, ihr sollt ihm kein Bein zerbrechen. Das ist interessant. Diese Prophetie hat sich erfüllt. Das heißt, der Herr Jesus musste früher sterben als die zwei, die mit ihm gekreuzigt waren. Jetzt stellt euch vor, der Herr Jesus hätte noch gelebt, als der Soldat hingeht, ihn die Beine zerbrechen wollte, hätte noch gelebt, dass der gesehen, der sagt noch was oder bewegt sich, was hätte er gemacht? Der hat ihm die Beine weggehauen, hundertprozentig. Aber Gott wollte das nicht. Ja? Gott wollte nicht, dass man den Sohn Gottes die Beine zerbricht. Und somit hat sich eine Prophetie erfüllt. Aber wer musste denn die Prophetie erfüllen? Gott der Vater, der Sohn oder der Heilige Geist? Es gibt einen ganz interessanten Vers im Johannes-Evangelium Kapitel 10. Da sagt der Herr Jesus, niemand nimmt das Leben von mir, sondern ich selber habe Macht, es zu lassen und habe Macht, es wiederzunehmen. Dieses Gebot habe ich empfangen von meinem Vater. Und wisst ihr, darüber habe ich mal nachgedacht. Wie kann der Herr Jesus sagen, niemand nimmt das Leben von mir? Herr, haben sie dich nicht umgebracht? Hat das Kreuz dich nicht letztendlich umgebracht? Haben die Leute nicht dafür gesorgt, dass du ans Kreuz kommst? Und hat das Kreuz dich nicht letztendlich umgebracht? Und wir müssen feststellen, nein. Der Herr Jesus ist nicht an die Folgen der Kreuzigung gestorben, interessanterweise. Er ist auch nicht an die Folgen der Geiselung gestorben. Der Herr Jesus ist tatsächlich nicht an die Folgen der Kreuzigung gestorben, was normalerweise üblich wäre. Ja? Nein, der Herr Jesus ist gestorben, und das möchte ich mal kurz mit euch lesen. Lesen wir im Johannesevangelium, Kapitel 19. Und zwar ab Vers 28. Danach, als Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde, mich dürstet. Da stand ein Gefäß voll Essig, sie aber füllten einen Schwamm mit Essig und steckten ihn auf ein Isoprohr und hielten es ihm an den Mund. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht, und neigte das Haupt und starb. Die letzten Worte des Herrn Jesus waren ja, Vater, ich befehle meinen Geist in deinen Händen. Oder andere Übersetzungen sagen, das finde ich noch besser, er übergab seinen Geist in den Händen seines Vaters. Die Betonung liegt auf er. Ja? Und dann heißt es, er neigte sein Haupt und starb. Wisst ihr, wenn du in solch einer Höhe hängst, ja? Ich habe mal so eine Testperson gesehen, da hat man so eine Testperson genommen, und man hat die Testperson einen EKG-Anschluss angehangen, und die hangen dann so mit Riemen an so ein Testkreuz, weil man mal gucken wollte, was für Belastungen solche Menschen ertragen müssen. Das war unglaublich. Der fing nachher irgendwann an zu zittern. Der war noch nicht, natürlich nicht ans Kreuz genagelt, ja, aber alleine, dass er dort hang, das war sowas von belastend, unglaublich. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, der Herr Jesus, der wurde noch ans Kreuz genagelt. Die Dornenkrone, der Rücken auf. Und bei so einer Höhe, wenn du dann plötzlich stirbst, dann fällt der Kopf runter. Aber hier haben wir gelesen, er neigte sein Haupt. Das hat der Herr Jesus ganz bewusst getan. Er neigte sein Haupt und dann übergab er willentlich seinen Geist und hat sich in die Hände des Vaters gelegt. Und dann starb er. Das bedeutet wiederum, dass er den Zeitpunkt seines Todes selbst bestimmt hat. Nicht das Kreuz, nicht die Folgen der Kreuzigung, sondern der Herr Jesus hat den Zeitpunkt seines Todes selber bestimmt. Und als er gesehen hat, es ist alles vollbracht, ich habe alles vollbracht, ja, da ist er dann bewusst, ganz bewusst in den Tod gegangen. Und deswegen konnte der Herr Jesus zu Recht sagen, niemand nimmt es von mir, sondern ich selber lasse es. Selbst wenn der Herr Jesus tatsächlich an die Folgen der Kreuzigung nun mal angenommen gestorben wäre, ja, der Herr Jesus wäre so oder so freiwillig für uns in den Tod gegangen. Und Gott hätte trotzdem dieses Opfer angenommen, weil er so oder so für uns in den Tod gegangen ist. Aber wisst ihr, der Kreuzestod ist damit noch größer, wird ein noch größer, persönlich für mich, ja, da ich erkannt habe, der Herr Jesus hat sogar den Zeitpunkt seines Todes selbst bestimmt. Ja? Du kannst den Zeitpunkt deines Todes nur bestimmen, wenn du Selbstmord machst. Wenn ich jetzt sage, ich habe keine Lust mehr zu leben, bringe ich mich um. Das wäre die einzigste Möglichkeit, wo ich den Zeitpunkt meines Todes selbst bestimmen könnte. Aber hier hat der Jesus ist er ganz bewusst in den Tod für dich und mich gegangen. Ja? Und das ist gewaltig. Es reicht für unseren Glaubensleben, dass wir wissen und glauben, ja, der Herr Jesus ist für mich und für dich am Kreuz gestorben. Aber dass er ganz bewusst willentlich in den Tod gegangen ist, ja, ist gewaltig. Deswegen bin ich dankbar, dass der Herr Jesus das für uns am Kreuz getan ist, dass wir heute Karfreitag haben, dass dieser Karfreitag ein guter Freitag ist. Ja? Und auch wenn die Menschen damals das nicht verstanden haben, warum musste der jetzt nach Golgatha? Warum musste der jetzt leiden? Warum muss der jetzt sterben? Sie haben es nicht am Anfang verstanden, vielleicht hinterher. Und wir dürfen wirklich dankbar sein, dass der Herr Jesus für uns am Kreuz gestorben ist, dass er in den Tod gegangen ist und dass er am dritten Tage wahrhaftig auferstanden ist, dass er lebt. Und das feiern wir jetzt zu Ostern am Sonntag. Der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Der Tod konnte ihn nicht festhalten. Er ist der Sieger über Sünde, über Hölle, über Tod und Teufel. Und jeder, der sich bekehrt hat, der ein Gotteskind ist, ja, der steht auf der Siegerseite und nicht auf der Verliererseite. Wir wissen, dass wir eine lebendige Hoffnung haben. Wir wissen, dass wir eines Tages beim Herrn Jesus sein werden, in der Ewigkeit. Dann werden wir vom Glauben ins Schauen kommen. Dann werden wir den sehen, der für uns am Kreuz gelitten hat. Und wisst ihr, für mich ganz persönlich ist der Herr Jesus am allerschönsten am Kreuz. Am Kreuz ist er für mich am allerschönsten, weil er das aus Liebe zu seinem Vater in erster Linie getan hat und aus Gehorsam und weil er das aus Liebe zu dir und zu mir getan hat. Da ist er für mich am allerschönsten, auch wenn das grausam gewesen sein, und es war grausam, auch wenn der Herr Jesus schrecklich ausgesehen hat. Aber dort auf Golgatha ist er für mich am schönsten. Und dafür können wir einfach nur danken. Amen. Ich möchte mit euch noch beten. Lieber Herr Jesus, wir wollen dir danken, Herr, für Karfreitag. Für viele Menschen, die dich nicht kennen, ist das vielleicht ein schrecklicher Freitag, Herr. Und auch für die Menschen, die damals gesehen haben, die zu deiner Zeit gelebt haben, die gesehen haben, wie du nach Golgatha gegangen bist, Herr Jesus, die es nicht verstehen konnten, Herr, warum muss dieser jetzt gekreuzigt werden? Aber Herr Jesus, danke, Herr, dass du diesen Weg für uns nach Golgatha gegangen bist, Herr. Dass du gesiegt hast, Herr Jesus, dass du den Teufel den Kopf zertreten hast, dass sich alles erfüllt hat, Herr Jesus. Danke, dass du für uns am Kreuz gestorben bist und dass du wahrhaftig auferstanden bist, dass du ein ewiger, lebendiger Gott bist, Herr. Und dass du zu Recht sagen konntest, Herr, niemand hat das Leben von mir genommen, sondern ich selber habe es gelassen. Du bist ganz bewusst für uns williglich in den Tod gegangen, Herr Jesus. Du hast den Zeitpunkt deines Todes selbst bestimmt. Du warst souverän, du hättest auch vom Kreuz absteigen können, Herr. Aber du hast es nicht getan. Du bist hängen geblieben für uns aus Liebe zu uns, Herr Jesus, und aus Liebe zum Vater. Du hast dich von Gott verlassen lassen, das war Hölle, Herr. Kein Mensch ist von Gott verlassen. Aber du wurdest von Gott verlassen, um unserer Sünde willen, Herr Jesus. Und dafür wollen wir dir danken, Herr. Und nicht nur heute am Karfreitag, wir wollen jeden Tag daran denken, Herr, was du für uns getan hast. Denn wenn du das nicht getan hättest, Herr Jesus, wären wir jetzt alle verloren. Wir hätten keine Möglichkeit, in den Himmel zu gehen. Und so danken wir dir auch, dass du, ja, den Vorhang im Tempel zerrissen hast, Herr. Und dass der Weg jetzt frei ist für den Himmel, Herr. Und so schenke doch, dass noch viele Menschen erkennen, Herr Jesus, dass sie verloren sind und sich bekehren und leben, Herr. Und so bitte ich dich jetzt für die Geschwister hier, Herr, dass du sie segnest, dass du sie behütest und bewahrst, Herr, dass du deine Hände über sie hältst, lieber Heiland, und dass du mit uns in das Wochenende gehst. Amen.